Er ist schon mit 4 Jahren im Theater in der Oper gewesen. Der junge Stammgast konnte die Texte von der Zauberflöte bis Fidelio auswendig. Aber mit 16 war Schluss mit Klassik, und zwar nach einer Aufführung von Salome. Was ist da passiert und wie ist er wieder zurückgekommen zur Oper, zur Klassik? Das alles klären wir gleich. Mein Name ist Sandra Voss und ich freue mich wahnsinnig über und auf unseren Gast. Ich könnte eigentlich die nächsten 15 Minuten damit zubringen, zu erzählen, was er alles schon gemacht hat. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Nur in Ausschnitten. Kinderopern hat er inszeniert, zum Beispiel von Benjamin Britten. Wagner, er ist Theaterregisseur. Jedermann im letzten Jahr in Rekordzeit inszeniert. Und Bernhard Langs, I Hate Mozart, hat er gemacht. Kinofilme, er ist Theaterregisseur. Und hat tatsächlich auch schon mit John Malkovich gearbeitet. 3 Produktionen, Infernal Comedy oder Giacomo und Casanova Variationen. Erster Autor, Regisseur, hallo Michael Sturminger.
Hallo.
Schön, dass Sie bei uns sind. Sie haben heute ein volles Programm noch. Ja. Denn die Osterfestspiele allein würden ja schon reichen für einen gewissen Stresspegel. Aber Sie haben noch was anderes zu tun.
Ich habe noch ältere Verpflichtungen gehabt und daher habe ich jetzt die erstaunliche Situation, innerhalb von einer Woche 2 Produktionen zur Premiere zu bringen. Das geht nur, weil München und Salzburg so nah aneinander sind.
Also nehmen Sie heute noch den Flieger und fahren dann nach München?
Das geht viel schneller mit dem Auto.
Okay. Jetzt müssen wir natürlich klären, was hat Ihnen damals an der Salome so missfallen?
Also, ich weiß gar nicht, woher die das haben, aber es ist interessant. Ich war mit meinem Vater mit 16 in Salome und da war eine sehr beleibte große Salome, die dann im Augenblick des Schleiertanzes von der Prima Ballerina des Staatsopernballetts ersetzt wurde. Und das war jetzt nicht das Einzige, was ich einzuwenden hatte. Damals ging diese Inszenierung, aber ich hatte das Gefühl, dass wenn man so sehr das, was man sieht, negiert zugunsten dessen, was man hört, dann würde ich es lieber nur hören. Dann würde ich lieber ein Hörspiel hören, aber den Vorhang zulassen oder eine konzertante Aufführung. Jedenfalls hat das meinen Vorstellungen an Realismus im Theater nicht ausreichen können. Und ich hatte das Gefühl, dass so kann man nicht weiter tun.
Inzwischen haben Sie die Salome ja auch selber inszeniert. Ja. Was haben Sie da anders gemacht?
Ja, das war schon mal die wunderbare Anna Gabor, die den Schleiertanz hochdramatisch selber eben interpretieren konnte. Aber das ist ja mittlerweile jetzt nicht mehr so. Also in den 70er Jahren war das Verständnis der Oper schon ein bisschen anders, als das heute ist. Also es gibt in der Opernwelt ganz viele ganz tolle Sänger, die auch ebenso tolle Darsteller sind. Und ich würde dieses Klischee, dass Opernsänger nicht spielen, für auch jetzt überkommen halten.
Ihre Tante Eva Sturminger, die ist Kostümbildnerin gewesen. Und die hat sie dann auch mit ins Theater und mit in die Oper.
Die war meine Taufpatin und hat mich sehr früh mitgenommen ins Theater und in die Oper. Also wirklich, ich war wirklich mit 4 in der Wiener Staatsoper und viel im Schauspiel auch. Und ich hatte so eine Kinderliebe zu allem, was Musik und Text hatte. Und da im Opernrepertoire, das ich bei meinen Eltern fand, nicht so viel auf Deutsch war, weil italienische Texte waren mir noch nicht zugänglich, habe ich mir halt die Zauberflöte-Entführung, Fidelio, Freischütz, diese Opern als kleiner Bub sehr, sehr viel angehört und habe dann gemerkt, wie ich viel, viel später mal Entführung aus dem Serail ziemlich am Anfang meiner Opernkarriere inszenieren musste, habe ich gemerkt, dass ich die noch wirklich Ton für Ton auswendig kann, was ich gar nicht erwartet hatte. Aber die frühkindlichen Prägungen halten sehr lange.
Was auch interessant ist, dass Ihre Tante Kostümbildnerin war und Sie auch tatsächlich eine Kostümbinderin, eine Bühnenausstatterin, dann geheiratet haben.
Genau, aber als wir uns kennengelernt haben, war sie noch Architekturstudentin und hat dann Bühnenbild studiert vor allem und viele Kinofilme später ausgestattet. Und parallel sind wir halt immer mehr ins Theater gekommen und da musste man sich jemand um die Kostüme auch kümmern. Und im Laufe der Zeit war dann sehr bald klar, dass sie das übernehmen muss, weil sie hatte mit Andreas Donhauser einen Bühnenpartner schon auch von diesen Filmausstattungen. Und Und das war irgendwie klar, dass sie da einen besseren Zugang hat als er für die Kostüme. Daher hat sich das so entwickelt, dass sie jetzt in manchen Produktionen, in großen Produktionen sich fast ausschließlich um die Kostüme kümmert und er um die Bühne. Allerdings nur in der Fertigstellung, nicht in der Entwurfphase. Die machen noch immer beides in der Entwurfphase.
Wir haben die beiden ja auch kennengelernt und mittlerweile bin ich mir sicher oder ich weiß jetzt auch, warum sie tatsächlich zusammenarbeiten, weil sie beide ja auch so schwer beschäftigt sind. Wenn sie nicht zusammenarbeiten würden, würden sie sich ja wahrscheinlich gar nicht sehen, oder?
Ja, das ist schon so. Das hat sich sonst gut erwiesen, dass wir uns auch sehen, indem wir miteinander arbeiten. Wir, vor allem, wo wir kleine Kinder hatten, haben wir, wenn wir parallel gearbeitet haben an verschiedenen Dingen, was damals relativ häufig war, uns ja dann wirklich nur mal die Schlüssel in die Hand gegeben. Also der eine rein, der andere raus in die Wohnung. Und dann hat, aber es hat sich natürlich auch so entwickelt, weil wir halt einfach gemeinsam irgendwie unseren Geschmack und unseren Stil entwickelt haben und unsere Vorlieben und das, was uns interessiert und tut. Also das ist ja auch das, was uns unser Leben lang interessiert. Insofern ist das schon schön, das zu teilen.
Gab es eine Zeit, in der Sie vielleicht auch Schauspieler werden wollten oder Rockstar?
Musiker wollte ich immer sein und das mache ich jetzt noch mit meinen Freunden in der Garage. Aber
welches Instrument?
Elektrogitarre. Also wir haben noch immer eine strenge Kammermusik, so wie wir das nennen. aber also gerade am Samstag haben wir wieder gespielt. Aber ich war 1,5 Tage in Wien, aber das ist nicht ausgegangen. Aber das war sehr bald klar. Also wir waren eine junge Rockband Anfang der 80er Jahre und als ich dann mein Regiestudium begonnen habe, habe ich bewusst entschieden, dass ich mir das für mein Vergnügen aufhebe und nicht dem Geschmack der 13-Jährigen nachjagen will für den Rest meines Lebens.
Wie kann man sich dann als Theater- oder als Opernneuling die Arbeit des Regisseurs vorstellen? Fangen Sie quasi bei Null an? Oder lesen Sie ganz furchtbar viel oder sagen Sie manchmal tatsächlich, oder vielleicht jetzt im Falle der Tosca auch, nee, ich möchte da ganz unbeleckt in Anführungszeichen herangehen.
Das ist eigentlich relativ unterschiedlich. Ich meine, im Laufe der Zeit, in einem gewissen Alter kann man gar nicht sehr unbeleckt an gewisse Dinge herangehen, weil man einfach im Laufe des Lebens natürlich sich Dinge sieht und hört und versteht und lernt und da tut sich was. Es ist aber wirklich unterschiedlich, weil manchmal ist es mir ganz wichtig, sehr, sehr viel zu recherchieren und viel Hintergrundwissen zu kriegen. Es gibt aber auch Stücke, wo ich denke, ich versuche sehr, sehr intuitiv direkt aus dem Hören der Musik da dran zu gehen und brauche gar nicht viel sonstige Informationen, weil ich denke, dass das Wesentliche kommt ja aus der Musik. Also das hat wirklich mit verschiedenen Projekten auch verschiedene Richtungen. Das hat auch damit zu tun, wie lange man es im Vorhinaus weiß. Also wenn man sich 3 Jahre auf was vorbereitet, dann ist das eine andere Art von Vorbereitung, als wenn das sehr, sehr intensiv und schnell gehen muss. Aber ich kann nicht einmal sagen, dass das eine oder das andere besser ist. Es hat irgendwie sehr, sehr mit den Dingen zu tun, ob man da dahinter noch was vermutet und sucht oder ob man glaubt, dass man den Kern schon verstanden hat.
Dann haben Sie gesagt, mein Theaterbegriff verlangt Überraschung. Das ist, stelle ich mir jetzt vor, sehr viel schwieriger, das mit der Überraschung, wenn es um einen Stoff geht, wie Jedermann oder aber wie Tosca. Also, weil es einfach schon so viele Aufführungen gegeben hat.
Das ist sicher wahr. Und jetzt gerade was Tosca betrifft, ist das irgendwie die Quadratur des Kreises, was wir versuchen. Aber man muss ja hin und wieder sowas Verrücktes versuchen. Trotzdem halte ich es wichtig. Also es gibt ganz, ganz viele Opernfreunde, die wollen quasi wie in einem Rückzug in die Kindheit oder ins Vertraute theoretisch immer das sehen, was sie so schön gefunden haben, als sie 16 waren, sagen wir mal. Weil da ist man, wenn man ein großes Werk zum ersten Mal sieht und gerade voll empfänglich ist, dann ist es natürlich so toll, wie es nie wieder werden kann, weil ab dann wird es verglichen mit den anderen Aufführungen. Das heißt, diesen Zustand, den gibt's bei vielen Fans oder Opernfreunden ganz besonders. Die wollen immer wieder dorthin zurück und alles andere ist leicht in Gefahr, sie zu verärgern oder zu aus ihrem, sagen wir mal, aus ihrer Erwartungshaltung zu kippen. Sie sind dann nicht sehr offen oft. Und es gibt ganz großartige Regisseure, die auch Opernregisseure, die genau nur das machen, die sagen, ich schmeiß die alle aus ihrer Wohlfühlzone sowas von heraus, dass es nur so scheppert. Es gibt da natürlich auch Dinge, die verloren gehen, weil es auch dann immer sehr große Lösungen sind, die vielleicht auf Details des Librettos nicht eingehen oder die grundsätzlich sagen, sie überhöhen die Handlung und nehmen aber das Wörtliche davon raus. Das gibt aber viele Opernbesucher, die sehr an diesem Wörtlichen hängen. Jetzt versuchen wir, Überraschungen einzubauen, ohne gänzlich diese Welt unbetretbar für die klassischen Fans zu machen. Das ist vielleicht die Quadratur des Kreises. Und zur Überraschung wollte ich noch sagen, Überraschung ist meiner Meinung nach ganz wichtig, weil es den Menschen öffnet. Und wenn etwas passiert, was man nicht erwartet hat, ist man noch nicht so sicher in seinen Urteilen. Und wenn man in Theaterinszenierungen oder Filmen oder sonstigen Kunstwerken an Dinge kommt, auf die man nicht vorbereitet ist, ist man plötzlich offener, ob man will oder nicht. Und das versuche ich zu erreichen.
Also ich meine, es ist natürlich auch, Überraschung ist fast noch zu tief gegriffen, das, was Sie sich ausgedacht haben, jetzt für die Tosca.
Weiß ich nicht. Also ich finde ja, dass wir da sehr, sehr vorsichtig und sehr klassisch drangehen und in vielen Punkten eigentlich ganz, ganz dem Libretto treu bleiben und den Erwartungen und dann hin und wieder einen bisschen Kommentar und ein bisschen vielleicht ein Rädchen weiterschrauben. Also ich sehe das jetzt nicht so als einen sehr großen, weiten Sprung, aber ich würde sagen, es ist ein sehr gut überlegter.
War Ihnen das schon, also Tosca, das dürfen wir jetzt verraten, ist sozusagen ein Western-Setting.
Das ist übertrieben. Aber ja, wenn Sie sagen, es spielt aber in den historischen Räumen, die es damals auch gegeben hat, die es heute auch noch gibt, die man in Rom alle besuchen kann. Und es hat vielleicht so ein bisschen Anklänge an eine italienische Gegenwart, die auch die dunklen Seiten des Staates oder des unter dem Staat oder als Staat im Staat praktizierenden Mafiösen in Italien mit ins Bild nimmt. Es ist also eher ganz zart ein Mafia-Western, wenn wir so machen.
War Ihnen das schon relativ schnell klar, dass Sie dieses Setting gerne haben möchten, oder hat sich das so entwickelt?
Wir haben schon wirklich lang nachgedacht. Es gibt auch Stücke, wo ich finde, die kann man als historische Stücke erzählen. Ich fände bei Tosca, das gibt's hervorragend schon von Herrn, was weiß ich, Zeffirelli, Visconti in den 50er Jahren. Man kann das mit der wunderbaren Callas auch zum Teil auf Filmen schon anschauen. Also gibt's alles großartig dokumentiert. Ich fände es ein bisschen unerfreulich, jetzt wieder dasselbe zu probieren. Es gibt wirklich Leute, die, also nach einer vielleicht nicht sehr gelungenen, ganz moderaten Modernisierung durch Luc Bondy an der Met, haben die dieses Jahr nach 5 Jahren dieser neueren Met eine Retro-Inszenierung gemacht, die diese modernere wieder ausmerzen soll und quasi wieder so ausschauen soll wie die alte Zeffirelli-Inszenierung, nur auch dort ein bisschen sparsamer und mit ein bisschen kleineren Kirche. Das finde ich einen echt erstaunlichen Vorgang. Also die Wiener Staatsoper spielt seit 60 Jahren diese klassische und schon über 600 Mal gespielte, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Die haben also ungefähr 2 Jahre hindurch ausschließlich Tosca gespielt. diese ganz klassische Inszenierung, die auch sicher schon wunderschöne Abende beschert hat, vielen Menschen und in ganz vielen großartigen Besetzungen über die Bühne gegangen ist. Und es gibt so ein Wort über die Tosca, wo man wirklich mit gutem Grund sagen kann, für Tosca braucht man eine Besetzung, aber keine Inszenierung. Also, und all das wissend haben wir gedacht, vielleicht können wir so kleine Punkte da reinbringen, wo man sagen kann, die Inszenierung macht auch ein bisschen was, ohne sich zu wichtig zu machen.
Ein Musikkritiker hat mal gesagt, Tosca wäre ein mieser kleiner Schocker, also quasi ein Krimi. Und Sie haben auch gesagt, es hat ein bisschen was von einem Groschenroman.
Ja, es hat auch was von einem Genrefilm. Also es ist nur sind natürlich miese kleine Genregeschichten, zum Beispiel in der Kinowelt, sehr oft zu ganz großartigen Kunstwerken geworden. Also das Und ich würde behaupten, und wahrscheinlich hat der Kritiker das auch gemeint, dass das trotzdem ein großartiges Kunstwerk ist und ein miesen kleiner Groschenroman. Also diese Genregeschichte, diese unglaubliche Spannung, aber auch diese Verknappung, die in diesem Libretto, aber vor allem in dieser Partitur angelegt sind, sind so treffsicher und so genau, dass man sich dem gar nicht entziehen kann. Also es verwendet eine große kitschige Liebesgeschichte und vermengt sie mit politischem Widerstand, mit Macht, mit Folter, mit einem Terzett von Hauptdarstellern, die am Schluss alle tot sind. Das ist relativ selten, dass bei drei Hauptdarstellern drei tot sind am Schluss. Die Frau muss bei Puccini immer sterben, aber dass die Männer gleich doppelt mitsterben, ist sonst auch nicht gegeben. Und dass die, also es ist so ganz in vielen, vielen Ausbildungen eine ganz, ganz besondere Geschichte. Eine Geschichte, die so knallhart auf den Punkt zielt, wie man sie selten findet. Und ich finde fast, wenn man sagen würde, über die Zeit des Verismus in der Oper ist das das für mich gelungenste Beispiel. Also da ist es wirklich auf den Punkt gebracht. Mehr Oper gibt's nicht.
Ist es denn so, habe ich Ihre Frau und Andreas? Ihren Freund Andreas auch noch gefragt, ja. Dass die Tosca so erfolgreich ist? Man muss dann natürlich auch ein bisschen an Romeo und Julia denken, da sind ja auch beide tot am Ende. Gut, hier sind es drei. Ist sie so erfolgreich, weil die gestorben sind oder trotzdem?
Ich würde mal sagen, also sicher nicht trotzdem, eher weil, aber ganz anders als bei Romeo und Julia ist es ja auch noch der Widersacher. Das heißt, das ist eben das ganz Seltene, dass wenn jetzt dieses Paar gegen einen Dritten kämpft und der Dritte die Gegenkraft, die eigentlich gewinnt in dem Stück, trotzdem auch, dass der auch noch sterben muss, ist schon eine ganz, finde ich, ganz besondere Konstellation, die ich jetzt auf Anhieb, könnte ich kein Film oder kein Buch oder Roman nennen, wo das auch so ist. Also das ist schon eine ganz, ganz besondere, besonders zusammengekochte Geschichte und das macht sie so faszinierend.
Wenn Sie jetzt einem Opernfrischling erzählen sollten, worum es geht in Tosca, was würden Sie ihm sagen?
Es geht um ein Künstlerpaar, das fast zufällig in die Machenschaften eines sehr mächtigen Politikers kommt und dann zum Opfer dieses Politikers wird. Also, das wäre so die ganz grundsätzliche Zusammenfassung. Es ist auch eine Geschichte, die mit Hashtag MeToo zu tun hat, weil dieser mächtige Politiker auch noch von der berühmten Sängerin will, dass sie, um ihren Mann zu retten, mit ihm schläft, was er dann auch pro forma bekommt. Und dann beantwortet die dieses Gesuch aber mit einer Messerklinge, was ja auch sehr schön ist und in der ganzen Hashtag-Geschichte noch fehlt. Warum hat niemand Harvey Weinstein erstochen oder zumindest probiert? Also das ist natürlich eine sehr kräftige Antwort, die diesen Stoff noch einmal belebt, weil diese schwache Frau, so, die sich da opfern muss, eben gar nicht schwach ist, sondern ihr Schicksal selber in die Hand nimmt, was es besonders spannend macht.
Top aktueller Stoff. Mhm. Damit eine Oper entsteht, müssen viele Personen miteinander zusammenarbeiten. Und Sie haben gesagt, ich arbeite gerne mit starken Leuten. Und dazu hätten wir jetzt gleich mehrere Fragen. Was ist für Sie ein starker Mensch?
Jemand, der eine sehr ausgeprägte Meinung hat und die auch zuerst mal mit all seiner Überzeugungskraft durchsetzen will.
Wo steht Christian Thielemann auf der nach oben offenen Ich-bin-stark-Skala?
Nee, das ist sicher ein starker Partner, ganz sicher.
Und wie würden Sie die Zusammenarbeit mit ihm beschreiben?
In dem Fall, wir kennen uns ja erst kurz und das ist unsere erste Zusammenarbeit, aber die hätte harmonischer gar nicht sein können. Und das ist jetzt gar nicht unbedingt, was ich genauso erwartet hatte. Aber wir hatten wirklich ein sehr freundliches erstes Treffen, wo wir die ganze Konzeption besprochen haben und wo er total einverstanden war. Und jetzt ist es wirklich, also ich klopfe auf Holz, aber bei dieser Produktion ist es so, dass wir überall nur grünes Licht kriegen. Also sind alle ganz begeistert und zugetan und auch die Sänger, auch die Intendanz, auch die Mitarbeiter, also im Moment haben wir keine Widerstände zu durchkämpfen, sondern natürlich, wir hatten viele Widerstände zu durchkämpfen, um dieses diese Ausstattung durchzukriegen, um diese, weil das ist ja immer ein Kampf ums Geld und das ist immer ein Kampf um, was kann man noch haben, aber das war auch ein sehr erfreulicher Prozess in Wirklichkeit, weil die Werkstätten da, der Salzburger Festspiele, dieses Ding großartig auf die Bühne gestellt haben. Und insgesamt, wie gesagt, glaube ich, auf Holz war das wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Und sowohl Thielemann als auch die Anja Hataros, die ja wirklich schon die eine oder andere Tosca gesehen hat und auch hätte sagen können, na das oder das macht ihr Schwierigkeiten oder will sie nicht, ist ganz auf unsere Inszenierung eingestiegen und auch die beiden Herren voll inhaltlich angebissen und also da nicht die geringsten Schwierigkeiten und das war natürlich für uns ein Vergnügen.
Vielleicht können wir noch kurz über die Sängerbesetzung sprechen. Ja. Anja Hataros haben wir schon, gesagt. Was ist für Sie das Besondere an der diesjährigen Sängerbesetzung?
Naja, also jetzt, um mit Anja zu beginnen, es ist wahrscheinlich kaum auf der Welt möglich, eine ähnlich schöne Stimme zu hören. Es ist unfassbar, wenn die im Pianissimo, wenn sich dieser Klang in diesen riesigen Saal ausbreitet und trotz Pianissimo so eine Klangdichte erzeugt. Sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Da kann ich gleich sagen, das macht Thielemann mit der Sächsischen Staatskapelle auch. Also die spielen, wenn die leise spielen, die spielen so dicht leise, dass man wirklich eine Begegnung mit einer neuen akustischen Sensation hat. Also ich jedenfalls. Ich habe diese Musik jedenfalls noch nie so musiziert gehört. Das ist wirklich umwerfend und ist für uns ein großes Privileg, mit solchen Weltklasse-Kapazitäten dann arbeiten zu dürfen. Also das, glaube ich, ist as good as it gets. Und dann der Alexander Antonenko, den ich von einer Titus Clemenza-Produktion in Graz vor, glaube ich, 10 Jahren oder vielleicht sogar 11 Jahren kenne, ist auch ein ganz fantastischer Cavaradossi mit viel Charakter, mit irrsinnig viel Herz und halt mit einem riesigen Können und einer riesigen Stimme, wie man sie in diesem Haus auch braucht. Und auch eine wirkliche Sensation ist der Ludovic Tessier, der eine so zauberhaft elegante Version von Scarpia macht, was mir große Freude macht. Also das war auch so ein bisschen unser Ziel und er hat das auch ganz, ganz in sich hineingenommen, unsere Idee von Scarpia, und er hat aber eine verführerische Stimme wie ein Don Giovanni. Er ist kein plärrender, bellender Bass, sondern er ist oder Bariton, sondern er ist ein ganz eleganter, verführerischer, zweiseitiger Mensch. Und das macht ja natürlich diese gefährlichen Menschen viel gefährlicher, wenn man es nicht von 200 Metern schon sieht oder hört oder sehen kann, sondern wenn die eben auch noch andere Qualitäten haben, die dann sehr überzeugend sind.
Ein bezaubernder Bösewicht.
Er ist wirklich bezaubernd und die Rolle des Scarpia ist ja vielleicht die schwärzeste Rolle der Opernliteratur. Also es gibt nur noch, ja, ich finde ihn eigentlich böser als Iago und der Scarpia selber denkt ja darüber nach, wie Iago das mit diesem Taschentuch gemacht hat. Und deswegen will er das jetzt mit diesem Fächer auch so machen, nicht? Also der ist ja so, der reiht sich ja bewussterweise in die größten Bösewichter der Literatur ein. Und das macht er wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Stichwort Bösewicht. Ein Mann, der auch sehr beeindruckend Bösewichte spielt, aber auch bezaubernde Menschen spielt, John Malkovich, mit dem haben Sie ja schon 3-mal gearbeitet. Vielleicht können Sie uns noch kurz erzählen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, diese Zusammenarbeit.
Ja, mein Freund, der Dirigent Martin Haselböck, saß vor, was ist mittlerweile auch schon 10 Jahren, in Los Angeles bei einem Abendessen neben dem John, zufällig beim österreichischen Konsul, und er hat ihn dann gefragt, ob er Lust hätte, weil der Martin eben ein Barockorchester in Los Angeles hat, ob er Lust hätte, ein Projekt mit klassischer Musik zu machen. Und der John, den ich jetzt also meinen Freund nennen darf, durchaus, der ist jemand, der, wenn ihm jemand was Interessantes vorschlägt, immer sagt, why not? Zuerst einmal, ja. Das ist wirklich sehr offen für alle. Und der Martin ist aber jemand, der dann am nächsten Tag mit einem Projekt daherkommt und sagt, okay, das und das habe ich mir vorgestellt. Und da haben die mehrere Dinge überlegt und ausprobiert und hatten zuerst ein Stück schreiben lassen, das ihnen dann nicht gefallen hat. Und irgendwann gab es dann einen, mit diesem Musiker Angelika Orchester, einen Termin, einen Abo-Termin mit John Malkovich, aber kein Stück. Und dann hat mich der Martin angerufen, ob ich nicht irgendwie für John Malkovich ein Stück schreiben möchte. Und dann habe ich gefunden, das probiere ich. Und Glück, was ich hatte, hat das dann super funktioniert. Und das war eine kleine Universitätstheaterproduktion in Santa Monica. Und ich habe das irgendwie geschrieben zwischen Proben in Zürich und Proben in Deutschland. Und habe das dann hingeschickt und der John hat das dann selber irgendwie inszeniert, sehr einfach, aber das hat total funktioniert und auch die Los Angeles Times hat geschrieben, it proved to be sketchy, but it's worth following on. Und also dieses Stück heißt The Infernal Comedy und beschreibt die Geschichte eines Serienmörders, eines österreichischen Serienmörders, der auch in Los Angeles gemordet hat. Und wir haben diese Geschichte, der hat sich dann, nachdem er schuldig und zu lebenslänglicher Haft verurteilt war, hat er sich in seiner Zelle hingerichtet und dieses Stück beschreibt sozusagen fiktiv, dass er nach seinem Tod die Wahrheit über sich selber in einem Buch geschrieben hat und auf eine Promotion-Tour geht. Und der Herausgeber oder Verleger hat ihm, damit diese Promotion-Tour ein bisschen besser geht, ein Barockorchester und zwei Opernsängerinnen zur Seite gestellt. Und dieses quasi zuerst einmal zufällige Aufeinandertreffen von Barockmusik und der Geschichte dieses Mörders fängt dann an, im Laufe des Stückes ineinander zu verschmelzen. Also er wird der Mann in diesen Barockarien, die diese Frauen besingen, und sie werden die Figuren aus seiner Geschichte. Und das wird immer dichter und dichter. Tut aber so, als wäre es zuerst mal eine Lesung und ein reiner Zufall, dass man da gemeinsam da ist. Und das hat super funktioniert. Und wir haben dieses Stück, ich glaube, 107 Mal gespielt in 70 Städten quer durch die Welt.
Und es war sehr schwer, an Karten zu kommen.
Es war, wenn nicht sogar je nachdem wo, aber
unmöglich.
Ja, aber es gibt auch eine DVD davon. Aber es war wirklich eine tolle Erfahrung. Wir sind damit bis Südamerika und Nordamerika und ja, und quer durch wirklich ganz Europa bis Tiflis und St. Petersburg und Moskau und weiß ich wohin gereist. Und dann haben wir ein zweites Stück gemacht, weil uns das Spaß gemacht hat. So währenddessen, dann haben wir ein Stück über Casanova gemacht mit Musik von Mozart und Texten von Da Ponte. Und dann haben wir daraus einen Kinofilm gemacht. Und jetzt, letztes Jahr, haben wir ein drittes Stück gemacht in der Elbphilharmonie, uraufgeführt über einen Diktator, mit Orgelmusik, nur mit Orgel und Schauspielern. Und das spielt man wahrscheinlich nächstes Jahr noch einmal durch Amerika. Und das auch, da gibt es eine Aufzeichnung von Sky. Daher, das kann man auf Sky mal anschauen, wenn Sie Lust haben.
Haben Sie, gibt es ein viertes Mal?
Wir, also jetzt war gerade erst das dritte Mal. Wir haben durchaus ein ganz interessantes Angebot, dass wir jetzt noch nicht wissen, ob wir das schon machen, weil eigentlich wollten wir nächstes Jahr dieses dritte Stück noch weiterspielen und jetzt kommt uns das in die Quere. Das ist noch nicht entschieden, was da passiert. Da kümmere ich mich dann drum, wenn die Tosca fertig ist.
Das dritte Stück war mit der Sophie von Kessel,
ja.
Und John Malkovich.
Ja, ne? Genau. Ja.
Okay. Freuen Sie sich auf den Premierenabend oder ist es
total, ja.
Und Sie lesen auch Kritiken?
Ich lese auch Kritiken und ich sitze auch im Zuschauerraum während der Premiere. Ich habe ganz wenig Kollegen offenbar, die das tun, aber ich möchte sehen. Also immer schon. Und offenbar haben ganz viele Regisseure ganz entsetzlich Angst vor Premieren und ich eigentlich nicht.
Letzte Frage, nachdem wir jetzt hier so schön zusammengesessen haben. Mögen Sie Urlaub?
Ja, manchmal schon, ja. Wir waren über Weihnachten mit unseren schon sehr groß gewordenen Kindern in Thailand und die haben uns die Ehre gegeben, weil wir ein sehr schönes Hotel hatten oder mehrere. Deswegen, dann, wenn wir gut genug Destinationen bieten können, dann kommen die auch nochmal mit und das war eine ganz wunderschöne Reise. Also das habe ich schon sehr gern. Aber ich arbeite auch gern, wenn das die Frage war.
Gern und viel.
Ja.
Michael Storminger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, vor allen Dingen heute. mit Premiere und den Vorbereitungen zur Premiere von Tosca. Vielen Dank.
Danke auch. Okay.